Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hot Seats and Cold Brew. Und heute spreche ich mal wieder mit Taxi. Hey Taxi, ich hoffe, bei dir ist alles klar. Wie geht's dir?
Mal wieder im nicht ganz gesunden Zustand. Also es scheint sich irgendwie so einzubürgern. Mir geht's insofern wieder ganz gut, dass ich zurück unter den Lebenden bin. Aber wir mussten es ja jetzt schon eine Woche aufschieben, weil ich echt letzte Woche noch komplett flach lag mit einem fetten Virus. Also scheint irgendwie mein Ding zu sein, leicht angeschlagen Podcasts zu machen.
Ja, das ist wirklich Wahnsinn, ne? Ey, der Tobi von 24, der Taxi von 25. Letztes Jahr war ich fast jede Folge irgendwie krank und habe den ganzen Winter da rumgekränkelt. Und dieses Jahr ist es bei dir irgendwie so ein bisschen der Wurm drin, oder? Woran liegt das?
Ja, who knows, woran liegt's? Die Frage habe ich mir die letzten zwei Wochen auch relativ oft gestellt, als ich so aus dem Fenster geguckt habe, in liegender Position. Aber die hat mich irgendwie noch nicht weitergebracht. Und ich hoffe auch, dass es hiermit vielleicht ein Ende findet und sich nicht durch die ganze Saison 25 durchzieht. Ja, aber wie schon so oft gesagt, es ist halt so eine Sache, die hast du einfach nicht in der Hand. Diesmal war es tatsächlich so, gegen jede Erwartung, es ist nichts, was die Kinder mit nach Hause gebracht haben, sondern ich habe es mir irgendwo selber mitgenommen.
Okay.
Und habe wirklich nicht nur irgendwie eine Grippe oder eine Erkältung gehabt, sondern habe einen fetten Influenza B-Virus mir eingefangen und kann echt sagen, dass ich körperlich wie mental in meinem Leben schon lange nicht mehr so leer war. Also wirklich, wirklich krass. Ich habe über eine Woche über 39 Grad Fieber durchgehend gehabt. Also wirklich am Stück. Habe nachts gefühlt drei Matratzen durchgeschwitzt und einfach Kopfschmerzen gehabt die ganze Zeit und so. Also richtig, richtig heftig und merke dementsprechend auch jetzt noch, ich würde mich als wieder gesund oder genesen bezeichnen, aber merk einfach, sobald ich nur hier ums Haus rum eine halbe Stunde was wurschtel oder eine kleine Runde spazieren gehe mit den Kids oder so, kann ich mich gefühlt schon wieder hinlegen und erstmal einen kleinen Mittagsschlaf machen, weil ich körperlich wirklich noch so platt bin. Und das ist ja tatsächlich mit Vorsicht zu genießen, da jetzt nicht übermotiviert wieder reinzuspringen, wo man natürlich als Sportler zu neigt, sondern sich da jetzt die Zeit zu geben, die der Körper braucht, um voll zu genesen, sage ich mal, vollends zu genesen und wieder ready zu sein, Sport zu machen.
Ja, also wir haben ja letzte Woche schon eigentlich aufnehmen wollen und dann haben wir kurz geschrieben und dann hast du geschrieben, ey, also ich habe heute eine Pause beim Obstschneiden machen müssen, weil ich so fertig war.
Ja, ja, also es war morgens echt so, ich habe, meine Frau war mit den Kids dann noch bei Oma und Opa über ein langes Wochenende, weil wir halt natürlich versucht haben, das Ganze dann relativ schnell zu splitten, damit nicht die ganze Bande krank wird. Erfolgreich haben wir es geschafft, meine Frau davor zu bewahren, aber die Kids haben tatsächlich auch alle das Ding in irgendeiner Form mitgenommen, wesentlich kürzer und nicht so heftig wie bei mir. Die sind allerdings, haben glaube ich auch irgendeine Mehrfachimpfung als Kinder bekommen, wo die dagegen mit geimpft sind. Und haben das dementsprechend nicht so heftig gehabt. Aber ich war dann eben, ich glaube, 5 Tage alleine oder 4 Tage hier zu Hause. Und ich bin morgens so aufgestanden irgendwann und wusste ja, okay, du musst halt jetzt irgendwie dir Frühstück machen, was zu essen machen. Und habe dann echt in der Küche gestanden und wollte nur so Banane und einen Apfel schneiden für ein Müsli. Und musste einfach ab der Hälfte abbrechen und mich erstmal auf den Fußboden setzen, weil mein Kreislauf halt abgeschmiert ist. Ne? Also so fertig war ich. Das ist völlig verrückt. Du fühlst dich da echt wie so ein Rentner im Endstadium, hätte ich fast gesagt.
Oh shit, ey. Und dann ab dem zweiten Tag hast du einfach einen Schlüssel in die Tür gesteckt und der Lieferando-Mann ist ein- und ausgegangen, oder?
Nee, Shoutout an unsere Nachbarn. Wir teilen uns ja ein Haus mit guten Freunden und haben quasi 2 Wohnungen und die haben mich dann fleißig mitversorgt. Und mir mal einen Teller Essen rübergestellt, sodass ich nicht ganz verhungere hier drüben, bis ich dann selber wieder in der Lage war, mir das ein oder andere zu zaubern.
Okay. Ja, crazy. Aber du sagst, du bist jetzt so halbwegs wieder genesen, aber mit Sport ist jetzt noch nicht so. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass du eigentlich ja keine Measurement-Tools benutzt wie Whoop oder sonst irgendwas, sondern du deinen Körper ja relativ gut selber einschätzen kannst. Ist es jetzt in dem Fall auch so, dass du sagst, ey, ich kriege das alles irgendwie alleine hin, oder checkst du da schon irgendwie mit dem Arzt und guckst halt so, wann geht's los? Weil ich meine, wir sind jetzt gerade so ein bisschen im kritischen Zeitpunkt in der Saisonvorbereitung. Deine Motivationslevel ist wahrscheinlich super high. Da ist man natürlich schon auch mal dazu geneigt, dann doch wieder schneller aufs Rad zu steigen, oder?
Ja, genau vom ja, Zeitpunkt her ist es wirklich. Also es ist nie günstig, ne? Also es ist nie passend, eine Verletzung oder eine ernsthafte Krankheit, die jetzt über eine Erkältung mal herausgeht. Aber es ist gerade wirklich ein absolut bescheuerter Zeitpunkt, weil so ein bisschen der Ramp-up jetzt vor der Saison eigentlich gerade dran ist. Und ich hätte eine gute Woche im Finale geplant gehabt mit ein paar anderen deutschen Racern und schon so ein bisschen die Intensität eben hochfahren und Richtung Racing ready werden und auf ja vielleicht so ein, zwei Vorbereitungsrennen jetzt hinarbeiten, die damit definitiv erstmal auf die lange Bank geschoben werden müssen. Das heißt, die Intensität ist eigentlich jetzt in der Phase so, dass die eben ein bisschen rangezogen wird und es macht ja dann auch Bock so, dass man halt auf Pace wieder kommt und merkt, okay, man ist fit und die Stunden aus dem Winter werden dann ja, so eingesetzt, sage ich mal. Und dementsprechend ist es wirklich gerade sehr herausfordernd mental, da die Geduld eben zu wahren und mitzubringen, weil es ist, wie gesagt, nicht nur eine Grippe oder eine kleine Erkältung, wo du halt weißt, nach ein paar Tagen kannst du einfach wieder locker anfangen, wenn die Symptome weg sind und du dich fühlst. Und ich war jetzt schon einmal bei meinem Hausarzt und werde da auch noch mal hingehen, wenn ja jetzt wahrscheinlich so hier die Woche rum ist, um einfach einmal das Herz und die Lunge und so weiter alles zu checken. Also der macht dann irgendwie einen Ultraschall, hört mich ab und so weiter. Und ansonsten ist es sicherlich eine ja irgendwie ein Zusammenspiel aus diesem, wie du angesprochen hast, auf seinen eigenen Körper hören, den Körper gut genug kennen und diese ärztliche Beobachtung. Ich glaube, weder das nur das eine noch nur das andere ist sicher, insofern, dass du halt ja jetzt ein gutes Gefühl vielleicht körperlich hast und sagst, okay, let's go. Aber deine Lunge ist vielleicht noch super belegt oder dein Herz sieht noch nicht gut aus auf dem Ultraschall, aber du gibst halt schon Gas und merkst es dann erst, wenn es zu spät ist und hast dann halt ernsthafte Probleme, ne? Da kann man bei jetzt hier so einem krassen Virus relativ schnell sich auch mal eine Herzmuskelentzündung einfangen, wenn man zu früh wieder rangeht, oder du hast dauerhafte Lungenschäden und und. Also da gibt es natürlich viele Risiken. Und genauso andersrum, wenn ich jetzt einfach nur zu einem Arzt gehen würde, der macht bei mir einen kleinen Rundumcheck und sagt, okay, let's go, Sie sind ready fürs Leben, aber der weiß vielleicht gar nicht vollends, was das für mich als Sportler für Konsequenzen hat, wenn du mir sagst, du darfst wieder und ich gehe direkt los und was natürlich jetzt sowieso unvernünftig wäre und würde direkt meinetwegen irgendwelche krassen Intervalle fahren, anstatt locker mit Grundlage anzufangen, dann wäre es genauso gefährlich. Also ich denke, man muss aus beiden Welten da irgendwie das zusammenführen und beides im Auge haben. Wie du sagst, Körpergefühl ist am Ende vom Tag, glaube ich, das Allerwichtigste und das Aussagekräftigste, wenn man merkt, es geht wieder ein bisschen was und man weiß, wie man sich normalerweise fühlt, man weiß, wie sich der Puls verhält. Die Pulsdynamik ist vor allem sehr, sehr wichtig, dass der Puls, wenn man jetzt stehen bleibt, relativ schnell wieder runterfällt. Wenn er nachhaltig oben bleibt, dann weiß man eigentlich schon relativ genau, okay, das ist noch too much gerade hier. Und das sind dann natürlich Erfahrungswerte, die man hat, wo man anhand ja, der Situation dann sagen muss, okay, das ist noch zu früh oder das ist noch zu viel. Was natürlich nicht einfach ist, weil ja, man will racen, man will fahren und fällt einem nicht leicht, hier rumzusitzen, ja.
Ja, jetzt um mal so eine Markus-Lanz-Frage zu bemühen, was macht das mit dir?
Boah, vieles. Also, wie schon eben angesprochen, in den letzten 2 Wochen sind es jetzt schon über 2 Wochen, sind mir viele Gedanken durch den Kopf gegangen. Also, wenn du da ganz am Anfang wirklich wie so ein Häufchen Elend in der Ecke liegst, eine Woche lang mit Fieber und der Kopf platzt dir, dann ist irgendwie sowieso interessant, was einem für Gedanken manchmal vorschwingen. Und ja, man ist wirklich so ein bisschen zwischen Verzweiflung auf der einen Seite, weil man merkt so, es wird mir gerade so ein Stück weit entrissen, ja. All das, wo man für gearbeitet hat, wo man irgendwie so das Gefühl hatte, man hat es in der Hand, man hat die Kontrolle, ist halt dann von so einem kleinen blöden Virus auf einmal ins Jenseits geschossen und man liegt da und merkt so, okay, eigentlich habe ich überhaupt nichts im Griff, eigentlich habe ich gar nichts unter Kontrolle und ja, dann, ich habe dann Social Media auch relativ schnell gecancelt, sage ich mal, weil ich gemerkt habe, ich sehe dann, okay, alle anderen sind, man sieht ja natürlich nur das Gute, ne, es liegt vielleicht auch noch ein anderer irgendwo in der Ecke, aber man sieht dann nur, okay, die sind in Neuseeland, die sind da und da, die sind schon am Racen und hier schon ein Rennen und da steht schon einer am Podium und man merkt so, dass es eigentlich ungesunde Gedanken dann irgendwie befeuert im Kopf, ne? Dass man anfängt, sich zu vergleichen und natürlich fühlt man sich dann noch elender, weil man halt einfach gerade nichts machen kann und fühlt sich immer schlechter und ja, fährt sich da irgendwie in so ein mentales Loch rein und da habe ich schon gemerkt, dass das Beste ist, wenn ich das Handy jetzt mal auslasse und irgendwie versuche, die Situation anzunehmen, habe ich auch in meinem Post geschrieben, so dieses Embrace the Situation, so das englische Wort ist irgendwie ein bisschen aussagekräftiger, es ist mehr als nur annehmen, also es ist eigentlich fast so ein Umarmen, ja, so wirklich die Situation so richtig verinnerlichen, kann man eigentlich fast sagen, ne, und halt so dieses sich selber bemitleiden und dieses Ganze jetzt mal abzugeben und zu sagen, okay, das ist jetzt die Situation, in der ich bin und wo kann ich jetzt anfangen, das Gute zu sehen, wo kann ich anfangen, vielleicht auch schon das Beste rauszuholen. Ich konnte dann halt, klar, in der ersten Woche konnte ich nicht viel, aber dann sitzt du halt irgendwie fast den ganzen Tag da und kannst halt mal mit den kleinen Duplo bauen oder mit denen im Sandkasten sitzen, ja, und das sind halt Sachen, die habe ich sonst nicht, weil ich die Zeit nicht dafür habe, weil zu viel los ist und wenn ich in der Situation, wo ich jetzt stecke, mich dann die ganze Zeit nur selbst bemitleiden würde und mich damit beschäftige, wie schlecht und blöd alles ist, dann verpasse ich ja die Gelegenheit, die ich jetzt gerade habe, intensivere Zeit mit meinen Kids zu verbringen, meinetwegen. Oder ja, einfach mal das Zuhause-Sein genießen, nicht unterwegs zu sein. Und also es gibt so viele Sachen, die man dann schon wieder positiv sehen kann, die man highlighten kann. Und ich glaube, am Ende vom Tag, klar, ist so eine negative Phase, sage ich mal, oder so ein bisschen so dieses Selbstbemitleiden ist wahrscheinlich gerade bei uns Männern, wenn wir krank sind, ein Teil unserer Natur. Und es ist auch okay und ich glaube, dass da auch viel Frucht entsteht, weil man ja irgendwo ein bisschen, ein Freund sagt immer, dekonstruiert und rekonstruiert. Aber es ist super wichtig, dass man dann irgendwann da den Absprung findet und sagt, okay, jetzt geht's mal weiter. Und jetzt haben wir uns genug selbst bemitleidet, so ungefähr. Und dieses positive Mindset ist halt super wichtig, auch überhaupt wieder nach vorne zu kommen. Ne? Sonst hängst du halt noch länger in diesem Loch fest. Und versuche ich jetzt. Natürlich ist es keine Situation, die man sich wünscht und in die man gerne reingesteckt wird, aber ich versuche jetzt das Gute zu sehen, positiv zu sein, nach vorne zu schauen und ja, weiter mein Bestes geben.
Und vor allen Dingen, das Ding ist ja auch so ein bisschen, also klar, du hast jetzt irgendwie so einen leichten Dip in der Vorbereitung, aber dadurch, dass du es jetzt auch schon so viele Jahre machst und Muscle Memory und alles Mögliche, also es ist ja dann doch immer erstaunlich, wie schnell der Körper eigentlich wieder zur Form kommt, ne? Das heißt, ich meine, jetzt aktuell ist es natürlich nicht die perfekte Vorbereitung, aber du hast jetzt auch kein Rennen verpasst. So. Mhm. Und wenn du das halt irgendwie so annehmen kannst, dass man halt einfach ja auch sagt, okay, du hast jetzt halt Zeit für andere Sachen, die dich entweder mental entspannen, wie im Sandkasten sitzen, du aber vielleicht auch die Saison anderweitig vorbereiten kannst, weil da ist ja auch immer viel zu tun. Wir haben gerade kurz im Vorgespräch drüber gesprochen, einfach mal Pakete auspacken, die schon da liegen, ja, und irgendwie verschiedene Sachen da produzieren, die man vielleicht übers Jahr irgendwie ausspielen kann. Ich denke, ja, wenn man das dann halt so annimmt, dann gibt es da wahrscheinlich schon die eine oder andere Möglichkeit, wie man auch wirklich was Gutes aus dieser Situation ziehen kann, auch wenn sie jetzt erstmal natürlich kacke ist.
Ja, definitiv. Ich meine, ich versuche mich auch damit zu befriedigen und mir das zuzusprechen, dass ich es ja schon länger mache und wegen jetzt ein paar Wochen nicht verlernt habe, wie es geht.
Ja.
Und glaub da auch noch dran. Aber ja, na klar, wie du schon sagst, es ist halt, unterm Strich ist es natürlich nicht so optimal, wie es hätte laufen können, aber wann ist es mal so? Und ich habe auch mit Gunnar, unserem Teammanager, noch gesprochen in der Zwischenzeit und da sagt er auch, ja, guck dir letztes Jahr bei Jack an. So, einen Tag vorm ersten Rennen hat er sich an der Hand verletzt.
Ja.
Ja. Du hast es also einfach nicht in der Hand und selbst in einem Rennen kann ja dann noch so viel schief gehen oder halt gut gehen. Also es sind so viele Faktoren und ja, jetzt ist halt eine Box quasi auf Rot gesprungen bei mir. Das ist halt jetzt in der Vorbereitung und ja, wie gesagt, embrace it. Ja. Und weitermachen.
Also ich habe jetzt letzte Woche erst wieder gesehen, wie schnell es eigentlich geht. Also ich versuche ja jedes Jahr irgendwie so ein Renner-Trainingslager zu machen. Und dieses Jahr sind wir nach Mallorca geflogen. War ich mit einem Kollegen unterwegs und Plan war echt so ein bisschen da, mal wieder längere Zeit auf dem Rad zu sitzen. Ne? Und das ist so crazy, wie du eigentlich in dieser Woche, oder wir waren jetzt 4 Tage da oder 5 Tage, sind 4 Tage gefahren, was für krasse Fortschritte man eigentlich macht in nur diesen paar Tagen. Also nach dem Winter, das ist, also du bist am ersten Tag ein komplett anderer wie am vierten Tag und das ist halt einfach schon crazy, wie das so, wie schnell der Körper sich wieder dran erinnert. Ah ja, genau, das ist das, was wir jetzt die letzten 10 Jahre gemacht haben, so.
Ja. Ja, natürlich hat man, und auch ich habe definitiv schon ein gewisses Trainingsalter, sagt man ja dazu.
Ja.
Und wegen ein paar Wochen, die natürlich jetzt richtig eingeschlagen haben, also es ist vom Prinzip her, ist es schlimmer, als wenn du dir jetzt ein Handgelenk brichst oder so, weil ich einfach gar nichts machen kann. Weder Gym-Zeug noch auf dem Fahrrad, aber also der Einschlag oder der Krater ist schon so vermeintlich heftig oder schlimm, wie es sein kann jetzt in der Situation, aber trotzdem ist es ja so, dass jetzt nicht wegen 4, 5 Wochen alles, was man die letzten Jahre gemacht hat, über Bord fliegt. Und ja, die ersten 1, 2 Wochen danach werden sicherlich auch zäh sein und man wird vielleicht auch denken, boah, das wird ein hartes Ding, jetzt mal wieder auf die Form zu kommen, dass du so einen Race Day schaffst überhaupt. Aber erfahrungsgemäß, ja, sag ich mal, nach 2 Wochen wieder in einem hoffentlich soliden Rhythmus ist man da eigentlich wieder relativ schnell am Ball und kann dann zumindest in groben Zügen da weitermachen, wo man vorher eben aufgehört hat.
Ja, also da drücke ich dir auf alle Fälle die Daumen. Jetzt mal eine Frage an dich, und zwar ist das ganze Thema irgendwie Rennradfahren und irgendwo hingehen und sich wirklich eine Woche lang nur aufs Grundlage trainieren. Ist das was, was du schon mal gemacht hast oder was dich irgendwie interessiert?
Voll. Ich war tatsächlich auch schon auf Mallorca zum Rennradfahren. Nur zum Rennradfahren. Also wirklich hingeflogen mit keiner weiten Hose im Gepäck. Und das ist zwar schon einige Jahre her, aber war eine richtig coole Woche. Also es hat mir echt auch mega Spaß gemacht. Es ist ja bei, ich sag mal, den Cross-Country- Fahrern und bei den Rennradfahrern natürlich sowieso eher ein Ding. Aber jetzt gerade auch fürs Enduro-Fahren ist natürlich die Grundlage ein super wichtiger Baustein. Und gerade im Winter ist so, ja, so ein Grundlagenblock da definitiv eine coole Sache. Und ich meine, im Endeffekt ist es ja dann auch so ein bisschen, du kommst hier aus dem Schmuddelwetter im besten Falle raus, hast mal eine Woche Sonne, der du ins Gesicht lachst und hast einfach eine qualitativ hochwertige Woche auf dem Rad, weil der Punkt ist ja auch, und ich glaube, bei ja, ich sag mal, so einem Leben, wie wir oder ich das auch führe, mit Familie und vielem drumherum, ist die Realität ja so, du könntest jetzt auch sagen, ja, ich kann hier zu Hause ja auch so eine Woche machen und dieselben Stunden trainieren, aber wenn du da auf Mallorca bist, ist es de facto ja so, du gehst halt wirklich Rennrad fahren an dem Tag und danach gehst du noch essen,
ja,
und dich erholen und legst dich ins Bett und den nächsten Tag gehst du wieder Fahrrad fahren. Und hier zu Hause ist es ja so, dann ist hier noch was, dann erledigst du da noch was und dies und jenes und du hast nie diese Trainingsqualität, sage ich mal.
Vor allem mental. Finden, ne?
Genau.
Also weil du halt einfach, ich meine, hier hast du irgendwie tausend Sachen, um die du dich kümmern musst und da hast du
genau.
Ja, im Grunde nichts, worum du dich kümmern musst, teilweise nicht immer eine weite Hose.
Genau.
Und dann
insofern finde ich, ist auf jeden Fall eine coole und schöne Sache, natürlich auch ein Stück weit geschuldet oder in der Konsequenz, dass man eben jetzt Familie hat, passiert sowas nicht mehr ganz so häufig oder easy wie früher. Wenn ich jetzt eine Woche von zu Hause wegkomme, dann versuche ich die eher auf qualitatives Backup-Fahren zu setzen. Ja. Das heißt, irgendwo hinzugehen, wo ich Laps machen kann. Aber ja, wenn man da jetzt völlig vogelfrei wäre, würde ich definitiv auch das ein oder andere Mal einfach nur zum Rennradfahren weggehen.
Also ich war tatsächlich jetzt ich war schon einmal auf Mallorca, damals so ein bisschen zum Filmen mit einem ehemaligen Sponsor von mir. Und da bin ich einen Tag Rennrad gefahren und fand es wirklich nicht geil. Und die letzten Jahre oder eigentlich immer war ich auf den Kanaren und da waren wir auch letztes Jahr auf Gran Canaria, haben da so unsere Touren gemacht. Da bin ich ja dann leider krank geworden, musste dann halt aussetzen. Und dieses Jahr hat ein Freund von mir gesagt, ey, er hat keinen Bock so weit zu fliegen, lass mal Mallorca machen. Und ich war echt so, boah, keine Ahnung, eigentlich nicht so Bock. So, hat er mich aber überredet und dann haben wir halt schon so den Move gemacht, dass wir gesagt haben, okay, dann lass uns aber irgendwie ein geiles Hotel, ein kleines Hotel irgendwie in den Bergen. Das ist jetzt nicht so, also ne, die meisten Leute gehen irgendwie an den Strand, weil da ist ein bisschen wärmer und so. Aber ich bin dann schon so, ich möchte dann lieber ein schöneres Hotel, auch wenn es nicht so am allerbesten Ort ist. Und da ich mich da jetzt nicht auskannte, haben wir einfach eins so ein bisschen in den Bergen gebucht, was dann um die Jahreszeit sogar noch günstiger ist, wie das an den am Strand. Und es hat sich wirklich als die beste Rennradwoche ever rausgestellt, weil das Hotel war so richtig geil, also es hatte irgendwie nur so 5 Zimmer und war mega schön. Es war eigentlich für das, was wir gemacht haben, für die Touren, die wir gemacht haben, perfekt gelegen. Wir haben, also wenn ich so eine Woche mache, aus genau den Gründen, wie du gerade gesagt hast, man hat einfach nicht mehr so viel Zeit, haben wir die wirklich perfekt geplant. Wir sind hier morgens von Nürnberg irgendwie losgeflogen, sind, ich glaube, um 8.30 Uhr dort gelandet, haben den Mietwagen abgeholt, waren um 11 Uhr auf dem Rad, haben die ersten 90 Kilometer gemacht, haben dann wirklich so zwei Zweierblöcke gemacht und am letzten Tag sind wir eben auch nochmal so 110 Kilometer gefahren, zum Flughafen und wieder heimgeflogen und waren abends wieder zu Hause.
So, ja, also, das ist halt cool, du bist super effizient. Ne? Und
richtig, also ich mag halt
das
dieses...
Das ist auch mit Sicherheit der Grund, warum so viele Europäer da hingehen zum Rennradfahren. Und ja ich meine, ganz abgesehen davon, dass die Straßen und alles halt wirklich grandios dafür sind und mit Sicherheit inzwischen auch legendär, die Insel ja dafür.
Ja.
Genau.
Also ich war wirklich komplett gestoked und es hat mega Spaß gemacht und also war wirklich richtig, richtig geil. Aber wir haben uns auch schon wir haben uns einen guten Klopper geleistet. Und zwar, ich hatte noch ein paar Sachen bestellt, so von Maloya zum Rennradfahren, weil ich bin da immer, also gerade Rennradfahren, es liegt auch daran, dass ich jetzt ja über den Winter so ja ein bisschen über 10 Kilo abgenommen habe, ne? Das heißt, die Sachen, die mir früher gepasst haben, als ich noch schmaler war, die habe ich nicht mehr. Und die Sachen, die mir dann letztes Jahr gepasst haben, die passen mir jetzt nicht mehr. Ja? Also habe ich mir nochmal neue geholt, die sind einen Tag vorher angekommen, wir sind dahin, wie gesagt, gelandet aufs Rad und dann so einen Berg hoch, gleich vom Hotel so. Und dann oben nach so 10 Kilometern Jacke angezogen und dann ging es so ein bisschen runter. Und es hat wirklich zwei Kurven gedauert. Da rutscht erst Sebi in der Kurve weg, klatscht auf den Asphalt und ich so 3 Meter dahinter auch. Gleiche Kurve, direkt dahinter und wir sind beide mega auf die Schnauze geflogen. Einmal über den Asphalt gerutscht Richtung Leitplanke und die Jacke, die ich zwei Kurven anhatte, ja, komplett zerrissen. Hose zerrissen, wirklich alles komplett komplett kaputt, ne? Überall die Tapete ab. Der Sebi hat noch irgendwie mit einem blutigen Finger auf die Leitplanke geschrieben, I was here. Also, also es war wirklich, Alter, wir haben wirklich so gedacht, oh, wir Idioten, ey, das gibt's doch nicht. Wirklich zwei...
Finde ich super schwierig einzuschätzen auf dem Rennrad. Also ich würde mich auf dem Rennrad tendenziell auch als absolute, wie sagt man, keine Ahnung, als Angsthase bezeichnen. Mhm. Da bin ich echt super vorsichtig, gerade wenn es so ein bisschen feucht ist irgendwo auf der Straße. Ich finde das so schwierig, diesen Grip zu lesen, weil du hast ja gar nicht so diese Erfahrung oder die Referenzen wie jetzt bei einem Erdboden, sage ich mal.
Ja.
Und ja, ich meine, vielleicht war es gut, dass es in der zweiten Kurve passiert ist und nicht erst nach einem halben Tag, wo ihr schon mehr Speed und Confidence dann aufgebaut hättet. wer weiß, vielleicht war das so der Dämpfer, den es gebraucht hat am Anfang. Aber passiert ja nach wie vor auch noch den Besten, ne? Wie man jetzt die Woche bei Strade Bianche gesehen hat, selbst ein Tadej.
Genau.
Verschätzt sich da manchmal auch noch.
Da hat man mal kurz so eine 300.000 Euro Uhr durch die Luft wirbeln sehen, ja. Also da muss man, das macht in so einem Weltmeistertrikot, macht das schon auch noch mal mehr her, wenn man sich überschlägt, ne?
Ja, definitiv.
Ja, aber nee, von daher da wirklich Glück im Unglück, ey, ich hatte halt einfach fette Prellungen so am Oberschenkel, aber ja gut, das, also Laufen ging nicht, Liegen ging nicht, aber Radfahren ging perfekt, also
ja,
von daher.
War ja okay, weil dafür war der ja da.
Richtig, genau, und da ist halt wieder wirklich gemerkt, was, wie dich das boostet, und jetzt gestern waren wir hier unterwegs mit einer Gruppe, oder vorgestern, haben auch eine schöne Rennradausfahrt gemacht und ich habe halt einen Kinderanhänger hinterher gezogen, ne, und dann sind wir echt einen sauberen Schnitt gefahren und ich habe halt echt mit dem Kinderanhänger so ein paar, ja doch halbwegs ambitionierte Rennradfahrer da abgezogen, ja, und du kannst ja gar nicht vorstellen, wie vernichtend so meine Tochter gucken kann, wenn so seitwärts aus dem Kinderanhänger, während sie gerade in so eine Banane beißt, während wir gerade irgendwie so einen motivierten Kollegen abziehen. Also dieser Fitnessüberschuss, der hält bei mir jetzt wahrscheinlich noch 2 Wochen, dann haben die anderen aufgeholt. Aber das habe ich auf alle Fälle am Sonntag genutzt und hatte richtig Spaß, die ganzen Leute da abzuziehen. Also hat mega Spaß gemacht.
Alle Karten ausgespielt.
Ja, genau, all in. Also weil, ich glaube, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet. Ich kann meinen Körper leider nicht so einschätzen wie du. Da bin ich immer sehr neidisch, weil immer wenn ich merke so, ach krass, ach das geht, ja, da geht bestimmt auch noch ein bisschen mehr. Und am Sonntagabend hatte ich auf alle Fälle Oberschenkel so hart wie nach der ganzen Woche Mallorca nicht. Aber es hat sich gelohnt. Die Blicke nach rechts, wenn ich die Leute überholt habe, das hat sich gelohnt. Ja. Wenn du Strada Bianca gesehen hast, dann hast du wahrscheinlich auch irgendwie hier Serra Abajo das Rennen gesehen, oder?
Ja, genau. Also ich habe mir demnach alle relevanten Straßenrennen angeguckt auf Rennrädern als auch auf Downhillrädern.
Ja.
Und hab mir tatsächlich das City Downhill Rennen auch angeguckt, weil ich eben krank auf dem Sofa lag und dann auch die Zeit dafür hatte. Nicht, dass ich da grundsätzlich sonst kein Interesse drin hätte, aber meistens einfach die Zeit dafür nicht da. Man guckt sich vielleicht mein Highlights-Video an. Aber war tatsächlich mal ganz interessant, wirklich das Rennen so in voller Länge zu schauen und die Race-Runs auch wirklich komplett zu gucken.
Das ganze Rennen findet ja in Valparaiso statt und ist eigentlich legendär. Ich weiß nicht, seit wann das Serra Abajo hieß. Früher war das immer irgendwie Valparaiso City Downhill oder so, aber das ist ja so eins so der ältesten und legendärsten City Downhills, ne? Ja. Für dich, was macht so den Reiz von diesem Rennen aus?
Ich meine, mich persönlich reizt es tatsächlich wenig, da jetzt hinzufliegen und mitzumachen.
Okay, warum?
Weil es so anders ist. Ich weiß nicht, also ich kann schon auch Spaß da drin sehen, jetzt irgendwie zu versuchen, irgendwelche Treppensets so schnell wie möglich zu fahren, oder auch eine Asphaltkurve hat halt ein Limit, wie man in dem Rennen ja zu Genüge auch gesehen hat. Und natürlich hat man, egal ob es jetzt Erde oder Asphalt unter seinen Rädern ist, hat man immer so ein Stück weit dieselbe Behinderung, dass man ja versuchen will, so schnell wie möglich zu fahren und am Limit zu fahren. Aber ich weiß nicht, ob ich Bock drauf hätte, dieses Risiko halt einzugehen, weil es ist halt, ist ja schon crazy, in was für einem Umfeld du da im Endeffekt halt fährst. Auf der anderen Seite könnte man sich jetzt auch gewisse Sektionen angucken, die man im Wald fährt, wo Bäume und Steine um einen herum sind. Wenn du da abfliegst, ist es mitunter mindestens genauso unangenehm. Aber ja, es gefühlt schon fast wie ein anderer Sport, was die Jungs da machen. Und ja, man sieht ja auch bei gerade den Südamerikanern, die Kolumbianer und Co., die da immer einen heißen Reifen fahren, da bei dem speziellen Rennen hat es ja jetzt einige von denen eben auch abgelegt.
Ja.
Und die hatten, haben das Limit dementsprechend erfolgreich ausgelotet. Aber du siehst bei denen dieses Commitment, was die haben und die Confidence in dieser Umgebung, sage ich mal, ist fast unerreicht von irgendwelchen Europäern. Also klar, Slavik hat jetzt da gewonnen. Der Mann ist halt einfach eine Bank und eine absolute Maschine. Beweist er seit vielen Jahren erfolgreich.
Ja.
Du hast aber auch gesehen, dass er eine komplett andere Taktik gefahren ist als jetzt die Südamerikaner. Also die meisten Jungs von denen sind ja wirklich komplett am Limit gefahren, haben in diesen krassen Sektionen, sage ich mal, die Zeit gemacht. Und ja, Slavik war halt einfach sehr clean und hat auch, glaube ich, im Interview gesagt, so ja, sein Ziel ist es gar nicht so, diese ganzen Gaps zu springen und Co., sondern er versucht einfach so viel wie möglich auf dem Boden zu bleiben und das mehr wie so zu pushen und dann eben zu treten, wo er kann. Und ja, der Mann hat zwei ziemlich gewaltige Beine dran montiert.
Das ist das brutale Powerhouse, der Typ, ne?
So krass. Und hat ja dementsprechend da mit der Taktik am Ende vom Tag das Ding gemacht.
Ja. Ist halt echt crazy, dass, also Thomas ist ja Teamkollege von mir bei Ghost und wir waren ja auch schon gemeinsam in Island und haben schon so ein paar Sachen gemacht, ich habe ihn schon bei ihm zu Hause besucht und so. Ja, wenn ihn so kennenlernt, dann hat, finde ich, hat man immer so gar nicht das Gefühl, dass der so ein, dass der so krass ist, ne, dass der so eine Maschine ist. Und ich frage mich immer so ein bisschen, weil, also es ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass der sowas gewinnt, sondern der gewinnt das ja konstant. Und bei dem ist auch interessant, der ist bei uns schon bekannt als Fahrer, ne? Aber in Südamerika ist der halt einfach der Star. Der hat auch komplett andere Sponsoren in Südamerika. Ich glaube, da arbeitet der irgendwie mit Ford zusammen und so und hat echt nochmal eine ganze Ecke mehr Sponsoren wie in Europa, was ich schon irgendwie interessant finde, so. Also das, ich weiß nicht, ob es das sonst noch irgendwo gibt, aber bei ihm ist es mir auf alle Fälle aufgefallen. Was hat der Typ, dass es ihn so gut in dieser Sportart macht? Und was braucht man als Fahrer, um bei so einem Rennen vorne zu sein?
Tja, da bin ich wahrscheinlich überfragt. Aber von der
Beobachtung. Ja gut, aber du als Athlet kannst ja auch andere Athleten besser lesen, oder?
Ja, und gerade Thomas Slavik, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, aber der ist ja, ich sag mal, vor 15 Jahren wahrscheinlich schon im Vorcross-Weltcup mit am Start gewesen und hat dann eigentlich die letzten Jahre, wo es noch ein Vorcross-Weltcup und dann auch eine Vorcross-Pro-Tour hieß sie ja dann zuletzt, eben gab, hat das Ding eigentlich immer mehr oder weniger dominiert, kann man sagen. Also natürlich hat hier und da auch mal jemand anders gewonnen, aber Slavik war die Macht, sage ich mal. So, wenn's Gatter gefallen ist, dann war mit dem Typ zu rechnen.
Ja.
Und ich glaube, dass der einfach eine unglaubliche Konstanz hat in dem, was er tut. Also ich habe den dann auch auf verschiedenen Downhill-Rennen mal gesehen, die er mitgefahren ist. Er ist auch mal Enduro-Rennen mitgefahren, also er probiert sich ja überall auch ein Stück weit mal aus und ist dann natürlich auch viel bei diesen Crankworks Speed-Style auch mitgefahren, wo er sie eben über den Speed geregelt hat und so weiter. Ich glaube, das Reglement wurde dann irgendwann tatsächlich ein bisschen angepasst, weil er auch da immer gewonnen hat und die Jungs, die irgendwie Flip-Double-Whips in so einem Run noch verpackt haben, halt einfach keine Chance hatten, weil er zu schnell war. Aber du siehst halt, der macht im Endeffekt ja seit Jahren das Gleiche. So, ne? Ich meine, ich kenne seinen Trainingsplan nicht und so weiter, aber der Typ ist einfach konstant. Und ich glaube, diese Konstanz, die der hat, mit so einem unglaublichen Schatz an Rennerfahrung, gibt dir halt auch bei so einem Rennen in Südamerika die Ruhe, mit was man ja dann auch gesehen hat, einem anderen Setup an den Start zu gehen, wo er einfach wusste, okay, das ist halt mein Setup, das ist das, wo ich die meiste Confidence rein habe und wo ich denke, dass es hier funktioniert und halt nicht so Panic-Move-mäßig, ja, okay, jetzt sind hier die schnellsten Jungs aber mit Downhillern am Start, jetzt muss ich auch schnell noch eine Doppelbrücke und. Sondern du siehst eigentlich in allem, was er macht, dass der weiß, wer er ist als Sportler und was er kann und das ruft er dann halt ab. Und ja, ich meine, man sieht schon auch so bei diesen ganzen Ostblock-Athleten, dass die sind einfach brutale Maschinen, so, ne? Gefühlt ist der Typ ja aus Eisen.
Ja, das stimmt.
Und das ist halt auch so ein Punkt. Manchmal habe ich das Gefühl, die müssten gar nicht trainieren, um so auszusehen und so viel Kraft zu haben. Das ist einfach in die Wiege gelegt.
Ja, das stimmt tatsächlich. Also, ich meine, der macht unfassbar viel so, aber ich finde, was der auch hat, der hat ein unfassbares Rennselbstbewusstsein. Ich meine, der ist natürlich auch so ein selbstbewusster Typ, aber nicht unangenehm, ja? Und ich glaube, beim Rennenfahren ist es fast so ein bisschen unangenehm, wie selbstbewusst der Typ ist, weil der halt auch einfach nur so das, was er ausstrahlt. Ich meine, der ist, ne, der hat natürlich auch eine Aura um sich. Wenn du neben dem stehst bei so einem Rennen, dann macht das was mit dir. Und das finde ich schon krass, also dass der halt wirklich, der strahlt wirklich in jeder Pore dieses, nee, ich weiß nicht, also cool, dass ihr jetzt hier auch um den zweiten Platz mitfahren wollt. Also das rechne ich euch hoch an. Und das ist aber jetzt ohne unsympathisch zu sein oder so, sondern es ist einfach, der hat so ein krasses Selbstbewusstsein in die Richtung, finde ich echt beeindruckend.
Ja, aber es spielt ja auch damit einher, dass der Typ halt einfach, wie ich eben gesagt habe, seit Jahren, Jahrzehnten immer überall am Start ist und immer mit ihm zu rechnen ist. Also egal, was du für ein Rennformat hast, der Typ ist immer irgendwie gefährlich und hat gefühlt schon bei allen Disziplinen mal irgendwo auf dem Podium gestanden, auf welchem Level auch immer. Aber dadurch haftet dem ja eigentlich schon so eine Aura an. Oh, Slavik ist da. So. Direkt so ein Stück weit dieses Man-to-Beat-Image, ne, was halt da am Start ist.
Ja, damit muss man halt auch umgehen können und das scheint er halt wirklich gut zu können, ne?
Ja, und ich
Also.
denke mir, das ist einfach diese Ruhe und das Selbstvertrauen, zu wissen, wer man ist
Ja.
und da sich dann nicht so verrückt davon zu machen oder machen zu lassen, dass man vielleicht hier und da extrem gehighlightet und ins Rampenlicht gestellt wird, was manchen dann eben Unruhe und so ein bisschen diesen Flattermann halt gibt, wo er
Ja.
halt dann offensichtlich einfach gut mit umgehen kann. Und wenn man halt so ein bisschen als Dark Horse irgendwo reingeht, weil es vielleicht nicht seine Paradedisziplin ist, dann ist er halt trotzdem am Start, weil er auch
Ja.
weiß, wer er ist, ne?
Ja. Ja, das ist schon cool. Leute, die lange Zeit woanders auf dem absoluten Top-Level gefahren sind, und zwar die Eddertons, haben jetzt in ihrem eigenen Bikepack ihr neues Rad vorgestellt, ihr neuen Downhiller im Duffy Bikepack. Und ich finde, dieser Duffy Bikepack, der ist schon irgendwie, der taucht immer und immer und immer mehr auf, oder? Hast du auch das Gefühl, dass das wirklich mittlerweile so zu so einem Zentrum des europäischen Downhill-Sports geworden ist?
Ja, ich glaube, vor allem über die letzten Jahre halt zum, man kann sagen, Zentrum des englischsprachigen
Das definitiv,
Downhill-Sports
ja.
oder zumindest, also alles, was UK ist, geht im Endeffekt halt nach Duffy, um sich vorzubereiten, ja, auf die Saison, weil klar, die Handschrift der Besitzer ist da, denke ich mal, relativ klar. Und die haben die Strecken ja nicht nur gebaut mit dem Ziel, irgendwie eine Downhill-Strecke, einen Jumptrail und sonst was zu haben, sondern die haben ja auch ein Stück weit einen Trainingsgedanken dahinter, als selber noch aktive oder ja, ich meine jetzt inzwischen nicht mehr so konstant aktiv, aber ja, über die letzten Jahre schon noch aktivere Racer. Und das siehst du eben, dass es von sehr, sehr vielen Fahrern in der UK wertgeschätzt und angenommen wird. Und du siehst eigentlich alle, die ein Stück weit ernst racen. Aus UK gehen immer und immer wieder in diesen Bikepark im Winter, um halt einfach Laps zu machen, zu trainieren, weil die Strecken offensichtlich die entsprechenden Herausforderungen hergeben und das Wetter eben passt. Ne? Du kannst halt zu der Jahreszeit vielleicht nicht so ins hohe Schottland gehen, wo Fort William und Co. ist, weil da hast du eher mit Frost und Schnee zu kämpfen. Und ja, da drüben in Wales ist offensichtlich der Winter
ein da bisschen ist nur Regen.
Ja, genau, da ist nur Regen und nicht so viel Bodenfrost oder so.
Ja.
Und dementsprechend ist es ein absoluter Hotspot geworden über die letzten Jahre.
Ich meine, Nina geht ja auch immer mal wieder hin. Das liegt natürlich auch so ein bisschen an ihrem englischen Mechaniker und so. Aber hast du so ein bisschen das Gefühl, dass sich Davi gerade zu dem entwickelt für Downhiller, was Finale für Enduro-Fahrer ist?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, also meinetwegen jetzt die ganzen Franzosen oder so gehen ja zum Beispiel gar nicht dahin, weil die bei sich unten in Frankreich eigentlich alles haben, was sie brauchen, und es ist sogar noch warm.
Ja.
Vielleicht gehen sie auch deshalb nicht da hoch oder wenige, wenn überhaupt.
Aber was hat Steve Peach schon früher immer gesagt? That's why we're tougher than those guys.
Ja, genau. Und ja, ich meine, im Endeffekt, wenn du sonst von UK irgendwo hin wolltest zum Downhill fahren, musst du halt direkt so weit runter, Portugal, was weiß ich. Das heißt, du musst irgendwie fliegen, weil alles, was dazwischen liegt, ist ja unser Breitengrad und wir müssen aus dem Fenster gucken und wissen, dass als Downhill-Weltcup-Fahrer es nicht ganz so easy ist, bei uns zu trainieren. Demnach ist es, glaube ich, auch ein Stück weit ein Aufwandsding. Für die meisten UK-Boys ist es halt eher machbar, jetzt mal einen Wochenendtrip dahin zu machen, um ein paar Laps zu machen. Und ich glaube, so krass viele internationale Fahrer sind da über den Winter jetzt sonst gar nicht. Die meisten Franzosen und Co. sind ja, wie gesagt, bei sich unterwegs. Und dann hast du eben Portugal. Lausa ist ja so ein Spot, wo super viele Leute auch zum Testen hingehen, wo auch viele Hersteller immer ihre Test-Setups machen. Sanremo ist nach wie vor ein Ding, wo super viele hingehen. Also ich glaube, es verteilt sich im Downhill schon relativ gut, aber gerade für die ganzen ja, UK-Leute ist dafür sicher ein absoluter Hotspot.
Aber was denkst du? Also klar, die haben halt diesen krassen Racing-Background, die Leute, die das bauen. Ich glaube, Dan Edderton, der da überwiegend baut, ist natürlich auch wirklich, glaube ich, ein sehr guter Parkbauer oder Trailbauer. Aber was macht für dich was macht für dich Davi aus, beziehungsweise was macht für dich einen guten Bikepark aus?
Ja, ich meine, über den Bikepark kann ich jetzt gar nicht so viel sagen, außer das, was ich visuell gesehen habe, weil ich selber noch nie vor Ort war. Hier und da sieht man natürlich bei entsprechenden Fahrern im Social Media mal was oder auch mal einen GoPro-Run oder irgendwie sowas. Aber ja, generell einen guten Bikepark macht eigentlich immer aus, ob sich jemand wirklich Gedanken gemacht hat beim Bauen und nicht nur so dieses stumpf nach Streckenplan, okay, wir brauchen jetzt eine Strecke mit dem Charakter und dem Charakter und das wird einfach so abgehakt, sage ich mal, sondern Trailbau ist für mich nach wie vor eigentlich so ein Kunsthandwerk, kann man sagen. Ne? Und wenn du halt Strecken fährst und du merkst, hier hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht und hat während dem Bauen den Speed schon gesehen, den du fahren wirst in der Sektion und hat den entsprechend verarbeitet in der nächsten Kurvensektion oder wie weit dann ein Sprung ist. Und da merkst du oft in Bikeparks, wie schlecht doch gewisse Dinge zusammenpassen. Gerade wenn man auch als schnellerer Fahrer fährt und man kann die Sachen so bauen, dass sie für alle Speed-Levels gut funktionieren, sage ich mal. Und das ist aber eben auch der Punkt, den du merkst, glaube ich, gerade auch als schneller Fahrer, wenn jemand sich wirklich Gedanken gemacht hat und das gefühlt hat, was er baut und selber ein gewisses Riding-Level und Verständnis dafür hat. Und da ist, wie du schon angesprochen hast, Dan Etherton sicherlich ein entsprechender Mann dafür, der sein Handwerk versteht, auf einem unglaublich hohen Level selber nach wie vor Rad fährt und eben diese Kreativität und Vorstellungskraft hat, wie eine Sektion sich fahren wird. Also bevor ich was baue oder so, auch auf einem Hometrail, habe ich eigentlich schon die komplette Sektion so vor Augen. So, dann stehe ich da und ja, okay, wenn ich die Kurve hier ein Stück weit nach außen pushe, dann heißt das, wenn ich mich da voll reinlasse, dass es mich in die Richtung ausspuckt. Das heißt, die nächste Kurve muss auch ein Stückchen verrückt werden. Und dann ist es vom Timing so und so. Und dann könnte man von hier nach da springen. Und wenn wir den Absprung an die Stelle stellen, dann wäre die zweite Kante zu erreichen direkt noch eine gute Mission. Ist nicht so ganz safe, aber ist wahrscheinlich machbar. Das heißt, du bist eigentlich im Kopf die ganze Zeit schon so, ja, wie als würdest du so ein Videogame spielen in deinem Kopf und, ja, und siehst die verschiedenen Möglichkeiten und Linien. Und wenn es natürlich entsprechendes Gelände gibt, das dann auch so einzubeziehen, sage ich mal, das ist natürlich dann noch eine größere Kunst, um ja so Strecken wirklich ins Gelände zu integrieren, dass es nicht einfach nur so, okay, plattgewalzt und draufgeschüttet, sondern ja, dass ein Sprung, ein Table, eine Hip vielleicht an der Stelle ist, wo das Gelände das hergibt und sich alles so ein Stück weit einbettet. Also ja, Trailbauen ist schon sehr, sehr komplex und ich finde, wann immer man irgendwo fährt, wo es wirklich Leute gemacht haben, die selber das entsprechend auf einem hohen Niveau betreiben und verstehen, merkst du das direkt. Und dann muss es gar nicht die krasseste Strecke sein. Das kann dann auch tatsächlich einfach ein Flowtrail sein, sage ich mal, ja. Aber wenn das richtig, richtig gut gebaut ist, dann habe ich da einfach ein Grinsen drauf und habe Spaß beim Fahren und merke so, geil, hier hat jemand gebaut, der es verstanden hat. Ja. Und ja, ich denke mal, ein Bikepark am Ende lebt natürlich von seiner Vielfalt. Und dass du irgendwie alle Könnensstufen auch abholst ein Stück weit. Ne? Es muss Strecken geben, die einfach zu fahren sind für Anfänger. Haben wir sicherlich immer mehr. Und spricht ja auch für das Wachstum von dem Sport. Und das ist eigentlich eine Sache, die ich sehr, sehr cool finde.
Ja.
Dass es eben auch Strecken gibt in Bikeparks, wo die Kids schon runterrollen können und so weiter. Aber es darf eben nicht nur so Strecken geben, sondern es muss nach wie vor auch noch so ein Stückchen Core-Strecken geben. Und im besten Falle natürlich, wo ich Spaß dran habe, sind einfach auch natürliche Strecken.
Hm. Jetzt ist es ja so, über lange Zeit gab es eine Firma, die wahnsinnig gute Bikeparks und Trails gebaut hat. Das war Gravity Logic aus Kanada. Die haben Whistler gebaut und dann hat man gesagt, ja, okay. Jetzt haben die halt Whistler gebaut, die haben halt ein bisschen Erfahrung oder die haben halt viel Erfahrung und die haben halt auch die Möglichkeiten dort einfach zu bauen. Aber lass die mal nach Europa kommen. So, jetzt haben, jetzt sind die nach Europa gekommen, haben den Greenhill Bikepark gebaut und haben in Brixen Teile der, des kleinen Bikeparks da gebaut. Und man hat halt gesehen, ah ja, genau, so muss man Trails bauen. Ja, also das heißt, sie sind jetzt einfach in ein anderes Gelände gekommen und haben trotzdem einfach geile Trails gebaut. Besser, würde ich sagen, wie viel, viel, viel von den europäischen Trails oder von den europäischen Bikeparks. Das heißt, da ist jemand am Start, der es halt extrem drauf hat, der aus diesem Trail-Building kommt. Jetzt haben wir auf einmal diese Bewegung, dass Leute wie Dan Edderton, also Weltcup-Fahrer, Weltcup-Gewinner, die halt auf einem wahnsinnig hohen Level gefahren sind, anfangen, Bikeparks zu bauen, die auf einmal auch super gut sind. Dann ist es so, dass dein Nachbar, der Yves, der ja auch auf einem extrem hohen Level fährt, mittlerweile offizielle Trails baut. Hast du das Gefühl, dass sich da gerade extrem viel tut, dass Leute, die wirklich Radfahren können, wissen, wovon sie reden, in den Trailbau kommen und deshalb Trails auch einfach in Zukunft deutlich besser werden?
Ja, ich glaube, es ist ein Stück weit so dieses Thema Angebot und Nachfrage und es ist, glaube ich, eine unvergleichbar hohe Nachfrage da. Überall sprießen irgendwelche Trails aus dem Boden, ob das jetzt irgendwie ein Flowtrail für einen Ort oder eine Stadt ist oder ob das ein Bikepark ist, der gebaut wird. Gerade wird, ja, ich glaube, von dir ist es nicht ganz so weit, aber in der Nähe vom Gaiskopf ein neuer Bikepark gebaut, was ich ein super spannendes Projekt finde. Großer Aber oder so heißt das Ding.
Genau.
Und es sieht sehr, sehr vielversprechend aus, was man sieht. Und auch da ist eigentlich ein Paradebeispiel die Jungs von Trailtech aus Österreich, die da bauen. Die verstehen ihr Handwerk definitiv auch. Also das sind die Jungs, die auch in Schladmingen da in der Region viel bauen. Ich glaube, Ramsau oben haben die was gebaut. Aber ja, die bauen eigentlich genau nach diesem Prinzip auch, dass Strecken eben für verschiedene Speed- und Könnensstufen gut funktionieren. Und da bin ich wirklich gespannt, was der Bikepark zu bieten hat. Aber ich glaube, ja, durch dieses Angebot- und Nachfragethema ist es natürlich für viele Jungs, wie auch jetzt ein Even oder so, eine coole Möglichkeit als Selbstständiger, der eben teilweise Deals in der Industrie als Fahrer hat, weil er ein entsprechend guter Fahrer ist, sich da aber auch noch ja, was zusammenzuarbeiten und Leidenschaft im Endeffekt ja auch auszuleben. Mhm. Und ja, entsprechend gutes Zeug zu bauen. Und Even zum Beispiel arbeitet da oft für den Joscha Forstreuter, der ja auch für unsere Generation definitiv kein Unbekannter ist. War ja auch einer der besten deutschen Freerider, kann man eigentlich sagen, damals. Ist, glaube ich, sogar mal bei Crankworks mitgefahren und so weiter. Also auch ein Mann, der viel Erfahrung auf dem Fahrrad gesammelt hat und in den letzten Jahren super viel Strecken gebaut hat und auch in Bikeparks gebaut hat, sind, glaube ich, gerade relativ viel eher auf so, ja, ich sag mal, so Wegenetze.
Hm. Die sind, glaube ich, viel bei diesen Green Trails mit dabei, ne?
Genau, und das ist ja eine andere Zielgruppe als jetzt ein Bikepark, wo du shreddest, aber auch das ist cool, dass so Sachen entstehen. Im Endeffekt heißt es einfach mehr Radfahren, mehr Radsportanlagen, und da sieht man eben, dass das Interesse da ist, auch von Gemeinden und Kommunen Sachen zu machen.
Ja.
Ja, aber dementsprechend gibt es eigentlich, würde ich schon sagen, relativ viele Leute, die auf einem echt hohen Niveau Strecken bauen.
Auch ja, mittlerweile schon.
Und Dirtjump-Anlagen, ne? Haben wir in Deutschland stabile Leute am Start, die da viel bauen. Die Jungs vom Schanzenwerk hier aus dem Hessenland, die machen richtig geiles Zeug. Oder auch ein paar von den Jungs, mit denen ich race, die Asphalt-Pumptracks bauen. Und da geht schon einiges. Also wir haben definitiv Kompetenz zu Genüge. Und ja, vielleicht ist es in den letzten Jahren zu häufig passiert, dass eben Leute, weil es diese Nachfrage gab, sich draufgeschmissen haben auf die Projekte und Sachen vergeben wurden, die eben nicht diese Kompetenz hatten. Aber ich glaube, dass man da jetzt gerade schon sieht, dass da eine ganze solide Generation an Leuten sich in diese Branche, sage ich mal, einklingt, die selber eine entsprechende Erfahrung auf dem Rad haben und was dann hoffentlich auch eine entsprechende Qualität an Anlagen und ja, Baumaßnahmen, sage ich mal, mit sich bringt. Hm. Und da glaube ich schon, dass wir da eigentlich auf einem guten Weg sind, auch in Deutschland.
Aber dann hau doch jetzt mal zum Schluss der Folge nochmal deine drei Top-Bikeparks raus, die man auf alle Fälle mal gesehen haben sollte, im europäischen Raum. Weil, ich meine, der Sommer steht vor der Tür, Leute fangen jetzt an, ihre Sommerplanung zu machen. Was sind so deine Top 3?
Boah, also Bikepark, ich muss direkt an Schladming denken, definitiv. Mhm. Schladming hat halt einen unglaublich geilen Boden auch. Das ist sicherlich ein Punkt, der das relativ einzigartig macht. Und der Park hat definitiv, würde ich sagen, mit die besten Kurven auch. Also gerade im unteren Bereich gibt es so eine Strecke, die ist quasi links neben dieser legendären Downhill-Weltcup-Abfahrt. Und die Kurven sind einfach nur scary gut. Du kannst eigentlich in fast jede Kurve schneller reinfahren, als du dir es vorstellen kannst, weil die so gut gebaut sind. Und also Schladming ist wirklich ein Park, den man auf jeden Fall mal gefahren sein sollte. Hat auch eine coole Jumpline und immer mehr Vielfalt, die da geboten wird. Dann Talking of Kurven. Morgin, also Morgins nennt sich der Ort, ist quasi so der erste Ort von uns aus gesehen in dieser ganzen wie sagt man, Les Deux Alpes? Nee,
Port du Soleil?
Port du Soleil, genau, so heißt die Region. Die ja unglaublich viel bietet. Ich sag mal, Morsin und Co. ist tendenziell eher so ein Loch an Loch zerballerte Pisten, Fahrradfahren oder halt Loma, wenn man sie kennt oder Leute weiß, die einen hinbringen können. Aber Morgin hat auch unglaublich gut gebaute Kurven. Die Jungs bauen da sehr, sehr viel von Hand. Das ist definitiv auch einer meiner Lieblingsspots so in den letzten Jahren immer wieder gewesen. Und dann in Verbindung halt mit der ganzen Region natürlich cool, weil du kannst da gerade mit dem Enduro-Rad super viele Spots anfahren und direkt in der Umgebung ist noch Samöns, was mal auch glaube ich, eine EWS damals war.
Mhm.
Dann ComBlue, wo letztes Jahr die EWS war, die ich leider nicht mitfahren konnte. Also da gibt es ja so unglaublich viel. Und die ganze Region eigentlich so als Paket hat schon extrem viel zu bieten. Und drittens, schwierig. Also es gibt so viele Orte, wo ich selber auch gerne mal noch hin würde, wo ich noch nie war.
Ja, dann hau mal davon einen raus.
Also wo ich definitiv hin will, ist der neue Park, den wir in Deutschland eben jetzt bekommen. Der Park am Großen Aber, da bin ich sehr, sehr gespannt.
Mhm.
Das ist definitiv auf der To-Do-Liste für die Saison. Und ansonsten, was auch immer gerade zum Downhill Labs machen, eine Adresse ist halt Klinovic, also Bozzi.
Ja.
Auch immer wieder ein Favorit. Und in dem Park sieht man eigentlich ganz cool über die letzten Jahre auch diesen Progress an Trailbuilding. Ganz am Anfang war es nur natürliches Zeug und gefühlt so Hometrail-Charakter mit einem Einersessel. Das war eigentlich OG, mein Favorit damals, wo ich über meinen Kumpel Irm quasi den Spot so kennenlernen durfte, wo es wirklich noch ein absoluter Geheimtipp war, um eben Downhill Labs zu machen. Da haben wir, oder gerade Irm hat da unglaublich viele Stunden im Wald verbracht, quasi selber die Kurven und Absprünge gebaut auf den Strecken. Und dann über die Jahre eben haben die verstanden, okay, da gibt es ein Business, und dann haben sie sich auch Leute geholt und Streckennetze angelegt, und vieles war dann eher so verbastelt, wo man so dachte, oh, es ist ein bisschen kaputt gebaut und es passt nicht richtig und komischer Rhythmus und weirde Absprünge und Co. Und jetzt sieht man eigentlich so über die letzten Jahre, nicht zuletzt auch dank ein paar Jungs, die sich da eben einsetzen, wie der Irm oder ein Hannes Lehmann und Co., die eben auch mal mit vor Ort sind beim Bauen, siehst du eigentlich, wie so diese Streckenbau-Crew diese Skills entwickelt und das Verständnis für die Strecken. Und jetzt habe ich eigentlich so das Gefühl, dass es von Jahr zu Jahr wieder besser wird, weil sie mehr verstehen, wie und was man bauen muss. Und ja, das ist definitiv auch ein besonderer Spot, den ich echt sehr cool finde.
Da fahre ich tatsächlich auch super gerne hin, das ist von mir aus auch gar nicht so weit. Habe ich erst relativ spät kennengelernt so, aber ist wirklich ein richtig cooler Spot. Wo ich letztes Jahr noch war, was mich ziemlich begeistert hat, ist Cortina d'Ampezzo. Die haben einen neuen Bikepark bekommen, weil die haben dort irgendwie einen neuen Lift gebaut. Da wird im nächsten Jahr Winterolympiade sein. Und deshalb bauen die so diesen ganzen Ort um, und du merkst so, dieser ganze Ort wird halt so richtig rausgeputzt, ja. Und da in diesem Zug haben die auch so eine komplett neue Skipiste und so gebaut, und dadurch ist der alte Trail abhanden gekommen, und die haben gesagt, okay, wir bauen neue, und die sind richtig geil. Ich weiß nicht, ob die nur am Anfang geil sind, bevor da jetzt viele Leute waren, weil oft ist ja auch gerade für uns ein schlecht gebauter Park ziemlich lustig. Aber halt nicht lange, bis er kaputt gefahren ist. Wenn die Kurven nicht so richtig passen und so, dann hält man da halt einfach irgendwie nochmal anders rein, und das ist ja irgendwie total lustig. Ich kann da jetzt noch nicht so ganz genau sagen, wie lange der hält und ob der wirklich, ob die da dranbleiben, den zu pflegen. Aber letztes Jahr war ich ultra überrascht, wie geil das da eigentlich war.
Ja, ich meine, Pflege ist das Stichwort. Das sieht man schon auch oft. Parks werden vielleicht gut gebaut und von externen Firmen gebaut, und dann werden aber im Nachgang irgendwie ein paar Leute abgestellt, die im Winter, sage ich mal, den Leuten in Sessellift helfen, ohne jetzt irgendjemandem da was vorzuwerfen, aber die im Endeffekt halt den Skill gar nicht haben können, einen Absprung nachzushapen im Sommer, und so Leute, weil sie dann aber eben irgendwie bei, ja, keine Ahnung, was es auch immer dann für ein Betreiber ist, angestellt sind und ja da sind und eh bezahlt werden, die dürfen dann im Sommer eben die Strecken pflegen, und dann merkt man oft, wird so der eine oder andere Park eben auch kaputt gepflegt, und da passen halt viele Sachen dann nicht mehr, und da ist es manchmal eigentlich interessant zu sehen, und Morgen ist so ein Beispiel dafür, die haben gar nicht so krass viel unterschiedliche Strecken, aber die haben, sind halt immer auf einem extrem hohen Niveau auch geshaped und bearbeitet. Und da merkt man dann eigentlich wieder, es braucht oft gar nicht ein Riesenstreckennetz, Aber wenn eben so zwei, drei Strecken da sind, die wirklich gut sind und wirklich gut gepflegt und geshaped sind, dann reicht das im Endeffekt, ja.
Ja. Ja, mega gut. Also jetzt habt ihr ein paar Tipps für den Sommer, die man sich auf alle Fälle mal angucken kann.
Ja, und wenn ihr Empfehlungen habt, dann...
Genau, das wäre natürlich auch was. Ich meine, Cortina habe ich jetzt auch durch Zufall gefunden. Also wenn ihr noch...
Das interessiert mich auch jetzt mal.
Ja, wenn ihr noch ein paar coole Tipps habt, die wir vielleicht nicht auf dem Schirm haben, haut die doch mal bitte in die Kommentare. Man kann mittlerweile auch bei Spotify unten drunter kommentieren. Wir haben das jetzt... wir haben das jetzt aktiviert, dass man da drunter schreiben kann. Bitte checkt da mal aus, dass man da mal ein bisschen kommentiert, weil, ja, eben, wir kennen natürlich auch viel von diesen, von diesen Highlight-Spots, aber gerade die kleinen und so, die kennen wir nicht. Von daher, haut das mal unten rein. Bitte schaut doch nochmal, ob ihr diesem Podcast folgt, weil das ist für uns immer total wichtig, ist für den Algorithmus extrem wichtig, dass ihr auch immer jede Folge seht und das vor allem dieser Podcast auch anderen Leuten angezeigt wird. Also von daher, wenn ihr den Podcast cool findet, dann bitte kurz auf die auf den Folgen-Button klicken und das unterstützt uns und gerne nochmal bewerten. Dann kommen wir hier auch anständig weit vorwärts. Wir haben jetzt hier ungefähr über eine Stunde geredet. Ich habe auch ein paar Sachen auf meinem Zettel. Aber ich würde sagen, wir entlassen dich mal wieder in die Genesung. Und ich muss jetzt hier noch meinen Rasen vertikutieren. Und deshalb, es hat mir wieder mega viel Spaß gemacht. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und
super gerne.
Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Und dann, nachdem Steffi jetzt die letzte Folge einen Partner von sich interviewt hat, bist eigentlich jetzt mal du dran, oder? Jemanden zu interviewen.
Ja, ich such mir mal jemanden raus.
Genau. Also, hey, ich wünsche dir was. Vielen, vielen Dank, gute Besserung und bis bald.
Ciao, mach's gut.
Tschüss, ciao, ciao.
Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.